In der abgelaufenen Saison 2025/26 ist im europäischen Fußball etwas Ungewöhnliches passiert. Benfica aus Lissabon beendete die Saison in Portugal ungeschlagen. 34 Spiele, 23 Siege, 11 Unentschieden. Die Freude darüber ist aber etwas verhalten gewesen, denn trotz fehlender Niederlage reichte es nur zu Platz 3 in der Liga. Meister Porto und Erzrivale Sporting landeten trotz je zwei Niederlagen noch vor Benfica. Ein Einzelfall stellt sowas nicht dar. In der Saison 1978/79 wurde die AC Perugia ungeschlagen Vizemeister der Serie A, während Meister Milan gleich drei Niederlagen kassierte. Allerdings gelang es Perugia in 30 Spielen 19 Mal unentschieden zu spielen. Ein Hoch auf den Catenaccio. Hallo und willkommen zur mittlerweile 23. Folge von Retroball. Ich bin Jesse und wühle für euch in den Archiven der 90er und 2000er nach Geschichten aus dem Fußball. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist es Sommer, also machen wir doch mal Urlaub und reisen in ein beliebtes Urlaubsziel, Italien. Und dort erzählen wir die ungewöhnliche Geschichte der AC Perugia, einem Verein, der um die Jahrtausendwende herum immer ein Garant für kuriose Geschichten und Transfers war. Die erwähnte Vizemeisterschaft war der größte Erfolg der Vereinsgeschichte der AC Perugia. Erst wenige Jahre zuvor war das Team aus Umbrien erstmals in die Serie A aufgestiegen. Den größten Teil der Geschichte hatte man vorher in der Serie C1 verbracht. Aber das Hoch war ein kurzes. Mitte der 80er stürzte man bis in die viertklassige Serie C2 ab. Nicht nur sportlich. Perugia war in den Totonero 1986 verwickelt, einen riesigen Skandal über abgesprochene Ergebnisse, in den Vereine der ersten vier Ligen verwickelt waren. Als Konsequenz wurde man aus der zweiten in die vierte Liga strafversetzt. Ein junger Stürmer namens Fabrizio Ravanelli half damals, das Team zumindest wieder in die dritte Liga zu bringen. 1991 übernahm der Geschäftsmann Luciano Gauci den Verein und es begann die zweite erfolgreiche Phase des Vereins. Trotz sehr erfahrener Neuzugänge dauerte es bis 1994, ehe man die Rückkehr in die Serie B feiern durfte. Zwei Jahre später ging es ganz nach oben, allerdings auch direkt wieder runter. Auf sehr bittere Art, denn eigentlich hatte Perugia als 16. mit 37 Punkten die gleiche Ausbeute wie Piacenza und Cagliari auf Platz 14 und 15. Und die Tordifferenz war auch besser als bei Piacenza. Aber der direkte Vergleich unter den drei, der ging verloren und der zählte. Daher durften Piacenza und Cagliari ins Playoff um den Klassenerhalt. Das alles, obwohl Gauci zur Rückrunde sogar einen neuen Trainer installiert hatte.
Kicker 3, 1997. Er war im letzten halben Jahr fast überall im Gespräch, wo ein neuer Trainer gebraucht wurde. Nevio Scala war ein Kandidat für die Nachfolge des zurückgetretenen italienischen Nationaltrainers Arrigo Sacchi. Der französische Europacup-Sieger Paris Saint-Germain interessierte sich für ihn und auch die beiden Bundesligisten VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach nahmen mit dem Italiener Kontakt auf. Nachdem er sich mit dem Parma-Präsidenten Tanzi im November auf eine Auflösung seines bis 1998 laufenden Kontraktes geeinigt hatte, fand Scala nun in Perugia einen neuen Arbeitgeber.
Die Personalie überrascht, denn Nevio Scala ist ein sehr gefragter Name. Er hatte mit Parma zwei Europapokale gewonnen und den Provinzverein als feste Größe der Serie A installiert. Nun geht er trotz vieler Angebote zu einem anderen Provinzverein, tief in den Abstiegskampf. Natürlich eine Frage des Geldes. Scala bekommt einen langen, millionenschweren Vertrag. Aber nach dem Abstieg ist er weg und landet in Dortmund, wo er zwar den Weltpokal gewinnt, aber ansonsten ein eher unglückliches Jahr verbringt, welches der amtierende Champions-League-Sieger nur auf Platz 10 beendet. Während Scala Dortmund nach nur einer Saison wieder verlässt, feiert Perugia im Sommer 1998 den direkten Wiederaufstieg. Und Gauci holt gleich 30 neue Spieler zum Aufsteiger. Viele junge No-Names und ein paar frühere Talente, die mit Mitte 20 den Sprung eigentlich schon verpasst hatten. Wie der U20-Weltmeister von 1993, Emerson Pereira, ein Brasilianer, der zuletzt in Chile spielte. Oder Ivan Caviedes, Torschützenkönig der wenig beachteten ecuadorianischen Liga. Gleich 8 Spieler sammelt Gauci bei Zweitliga-Absteiger Ancona ein, darunter ein Tomislav Ercek, 2 Jahre zuvor mit einem äußerst erfolglosen halben Jahr beim MSV Duisburg und 7 Jahre später mit einem ebenfalls sehr erfolglosen halben Jahr bei Greuther Fürth. Aber ein Transfer, der sitzt so richtig.
Kicker, Ausgabe 57, 1998. Perugia, italienischer Erstligist, hat den japanischen Nationalspieler Hidetoshi Nakata verpflichtet. Der 21-jährige Nakata erhielt einen 4-Jahres-Vertrag und sein bisheriger Club Belmare eine Ablöse von 6,5 Millionen Mark. Nakata ist nach Kazuo Miura erst der 2. japanische Profi in Italiens Serie A.
Nakata war eines der schillernden Gesichter der gerade beendeten WM 98. Sportlich fiel der Mittelfeldspieler gar nicht so sehr auf, aber mit seinen roten Haaren stach er heraus, wirkte wie ein Popstar und brach das Klischee des zurückhaltenden japanischen Spielers. Nakata will auffallen, er genießt den Status des Teenie-Idols. Und er ist ein Pionier, denn wie der Kicker-Kurzartikel schon erwähnte, sind japanische Spieler in Europa damals noch sehr selten. Zum WM-Start spielten alle 22 Spieler der Nationalelf in der heimischen J-League. In Deutschland hatte es zwar in den 80er Jahren mit Yasuhiko Okudera und Kazuo Ozaki mal 2 japanische Spieler gegeben, aber danach dauerte es bis 2003, ehe Naohiro Takahara beim Hamburger SV aufschlug. Auch weil es in Japan Anfang der 90er zur Gründung der J-League kam, welche mit guten Verdienstmöglichkeiten die eigenen Stars im Land halten konnte. Nakata wird ein Volltreffer. Mit 10 Toren ist er Schlüsselspieler für Perugias knappen Klassenerhalt 1999. Die Saison 99-2000 verläuft für Perugia so entspannt, dass Gauci im Winter Nakata für umgerechnet rund 22 Millionen Euro nach Rom verkauft. Bis 2015 die Rekordablöse für einen asiatischen Fußballer. Luciano Gauci sucht derweil weiterhin Spieler unter dem Radar. Giovanni Savarese aus Venezuela, der Chinese Mingyu Ma, die Argentinier Pablo Ginazu und Claudio Paris. Der in Rumänien spielende 18-jährige Gabuner Mois Bru Apanga. Nur 5 Neuzugänge im Jahr 2000, die niemand kennt und von denen niemand eine nennenswerte Rolle spielen wird. Immerhin kann sich der Südkoreaner Jungwan Ahn im Frühjahr 2001 zeitweilig in die Stammelf spielen. Im Sommer 2001 sieht es wieder ähnlich aus und diverse No-Names landen in Perugia. Nicolas Cordova aus Chile, Ali Samaré aus dem Iran, Silvio Spann, ein 21-jähriger Mittelfeldspieler, der bisher auf Trinidad und Tobago spielte. Aber wieder ist so ein schräger Transfer dabei. Der 17-jährige Nigerianer Christian Obodo spielt zuvor in seiner Heimat beim wenig beachteten Verein Plateau United. Er wird es schaffen, mehrere Jahre Stammspieler in der Serie A zu werden. Im Sommer 2002 ist Perugia auf seinem Höhepunkt. Platz 8 bedeutet die beste Platzierung der Vereinsgeschichte seit der Vizemeisterschaft. Und doch redet niemand über diesen Erfolg. Denn Luciano Gauci, der Vereinspräsident, wütet. Grund ist ein WM-Spiel 2002.
In campo le nazionali di Italia e Corea del Sud, Daejeon, per disputare il loro ottavo di finale.
Ich werde nicht zu tief darauf eingehen, potenziell ist das genügend Stoff für eine eigene Ausgabe. Jedenfalls treffen im Achtelfinale Co-Gastgeber Südkorea und Italien aufeinander. Jung Van Aan, mittlerweile meist Bankdrücker in Perugia, ist Mittelstürmer seiner Nationalelf und so ziemlich der bekannteste Name. Auf der anderen Seite hat Trainer Giovanni Trapattoni Namen wie Gianluigi Buffon, Paolo Maldini, Alessandro Del Piero, Francesco Totti und Christian Vieri auf dem Platz. Schiedsrichter Byron Moreno aus Ecuador gibt Südkorea einen frühen Elfmeter zweifelhafter Natur. Jung Van Aan verschießt ihn allerdings. Italien geht in Führung. Aber nach einem Abwehrfehler gelingt Südkorea in der 88. Minute doch noch der Ausgleich. In der 108. Minute kommt Italiens Spielmacher Francesco Totti im Strafraum nach einem Kontakt zu Fall. Man kann vielleicht noch darüber diskutieren, ob der Kontakt für einen Pfiff ausreicht. Die gelbe Karte wegen einer Schwalbe ist allerdings absoluter Quatsch, zumal es Tottis zweite ist. Er muss mit Gelb-Rot vom Platz. Wenig später läuft Damiano Tomassi nach einem perfekt getimten Pass ziemlich frei auf den südkoreanischen Keeper zu. Kein Abseits, aber Moreno pfeift Abseits. In der 117. Minute landet dann eine Flanke auf dem Kopf von Jung Van Aan und geht ins Tor. 2:1, Italien scheidet aus. Zwei Verantwortliche sind schnell ausgemacht. Schiedsrichter Moreno und Stürmer Aan. Ersterer wirkt äußerst dubios. Schon seine WM-Nominierung galt als sehr umstritten. Der 32-Jährige hat einen zweifelhaften Ruf. Wenige Wochen nach der WM wird Moreno für 20 Spiele gesperrt. In einem Spiel der ecuadorianischen Liga lässt er 13 Minuten nachspielen. Was heute nach einer etwas längeren Nachspielzeit klingt, war damals eine völlig absurde Zeit. In diesen 13 Minuten dreht die Heimmannschaft aus Quito ein 2:3 auf 4:3. Das kommt für Moreno gelegen, denn in Quito wird bald der Stadtrat neu gewählt. Ein Bewerber auf einen Posten? Byron Moreno. Stürmer Aan wird hingegen zum Sündenbock, weil er ein reguläres Tor für seine Mannschaft schießt.
Taz vom 20.06.2002. Mit seinem Golden Goal gegen Italien hat Jung Van Aan Südkorea ins WM-Viertelfinale und sich selbst möglicherweise um seinen Arbeitsplatz gebracht. Der italienische Serie A-Club AC Perugia, wo Aan unter Vertrag steht, will den Mittelfeldspieler nicht mehr. »Wer Italien eliminiert, kommt nicht mehr zu uns zurück«, erklärte Clubpräsident Luciano Gauci gestern. Auch Trainer Cersei Cosmi forderte die Klubführung auf, den am 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und den von Busan ausgeliehenen Südkoreaner nicht für die vereinbarten 3 Millionen Euro zu verpflichten.
In Italien ist Aan verbrannt. Später versucht er sich noch in Frankreich und beim MSV Duisburg in der Bundesliga, ohne nachhaltigen Erfolg. In Südkorea ist Aan seit seinem Tor aber eine Legende. Er wurde zum Teenie-Idol, zur Medienpersönlichkeit und zählte bei den Olympischen Winterspielen 2018 zu den finalen Fackelläufern. Zurück zu Perugia. Abgesehen von der Weigerung, Aan zu kaufen, bleibt der Transfersommer 2002 bei Perugia ohne besonders ungewöhnliche Transfers, auch wenn mal wieder 20 neue Spieler kommen. 2003 möchte Gauci dann aber mal wieder einen raushauen. Oder zwei. Oder drei. Er hat mal wieder einen Spieler gefunden, der bei anderen so gar nicht auf dem Radar ist. Ein Nationalspieler. Sogar Kapitän der Nationalmannschaft. Dreimaliger Fußballer des Jahres in seiner Heimat. Und bisher nur in der heimischen Liga aktiv. Er wird verpflichtet. Sein Name? Saadi Gaddafi. Libyscher Diktatorensohn. Natürlich geht es hier um Geld, denn die damalige libysche Herrschaftsfamilie ist reich. Sadi ist keine komplett talentfreie Vollkatastrophe, immerhin war er mal Torschützenkönig der eigenen Liga, aber man weiß es auch nicht, ob das vielleicht nicht doch alles Elfmeter-Tore waren. Nach seinem zweiten Spiel auf der Bank von Perugia ist der Libyer erstmal weg vom Fenster. Er hat gedopt, wird monatelang gesperrt. Damit kennt sich Perugias ungewöhnlicher Konditionstrainer aus, der kanadische Leichtathlet Ben Johnson. 1988 einer der größten Dopingskandale in der Geschichte der Olympischen Spiele. Nur eine nebenbei erwähnte absurde Personalie in Perugia. Der Verein steckt in der Saison tief im Abstiegskampf, also versucht Gauci Ende des Jahres 2003 nochmal etwas Ungewöhnliches.
Kicker.de vom 11. Dezember 2003. Was jetzt folgt, ist kein Witz. Birgit Prinz soll die erste Frau werden, die in der italienischen Serie A gegen den Ball tritt. Bei den Männern wohlgemerkt. Der WM-Star vom Meister 1. FFC Frankfurt hat ein Angebot vom AC Perugia vorliegen. Ja, ich habe mich mit denen getroffen, bestätigte die 26 Jahre alte Stürmerin, die derzeit in Karlsruhe ihren B-Trainerschein macht, gestern auf Kicker-Anfrage. Perugias vermögender Präsident Luciano Gauci hat sich zum Ziel gesetzt, eine Frau in sein Männerteam einzubauen. Das ist offenbar möglich. Nirgendwo in den italienischen Statuten taucht auf, dass Frauen nicht in der Elite-Liga der Männer spielen dürfen. Auch in der DFL-Spielordnung wird die Geschlechterfrage offen gelassen.
Gauci will eine Fußballerin verpflichten. Auf dem Trainerposten war er schon ein Vorreiter, als er 1999 beim Drittligisten Viterbese, der ebenfalls Gauci gehört, die ehemalige italienische Nationalspielerin Carolina Morace zur Cheftrainerin machte. Sie trat aufgrund eines extremen Medienaufkommens aber nach nur 2 Wochen zurück. Nun will Gauci also eine Spielerin. Die beiden schwedischen Vize-Weltmeisterinnen Victoria Svensson und Hanna Ljungberg hatten zuvor schon mehrfach abgelehnt. Nun ist also Weltmeisterin Birgit Prinz im Fokus.
Taz vom 24. Dezember 2003. Ein offizielles Vertragsangebot von AC-Präsident Luciano Gauci hatte Prinz-Manager Andreas Rink seit dem Wochenende vorliegen. Dies war lange Zeit gar nicht der Fall gewesen. Im Gespräch war ein millionenschwerer Kontrakt mit 2-jähriger Laufzeit für die 26-Jährige. Bei einem Vertragsabschluss wäre Birgit Prinz finanziell in eine für den Frauenfußball vollkommen neue Dimension vorgestoßen, erklärte Rink. Wenn ich wegen meiner Leistung auf dem Fußballplatz im Mittelpunkt stehe, kann ich damit prima leben und umgehen. Aber nur als Glamour-Girl eigne ich mich nicht besonders, erläuterte die Spielerin jetzt.
Prinz möchte den Medienstress nicht haben. Zudem stehen die Olympischen Spiele 2004 bevor, auf die sich Prinz konzentrieren möchte. Sie zweifelt daran, in Perugia ernst gemeinte Spielpraxis zu erhalten. Gauci geht leer aus. Angesichts des drohenden Abstiegs macht er im Winter, was er vor Jahren einmal angekündigt hatte.
Wenn Sie nicht dieses Trikot mit Würde tragen, werde ich Sie alle durch motivierte Spieler ersetzen.
Das hatte er mal gesagt, als ihm die Einstellung der Mannschaft nicht gefallen hatte. Das ist nun wohl auch wieder so, denn gleich 15 neue Spieler werden im Winter in Perugia aufschlagen. Am Saisonende besteht der Kader aus 61 Spielern. Irgendwann kommt sogar der Diktatorensohn zurück, der nach dem positiven Dopingtest verschwunden war, und er wird sogar in einem Spiel eingesetzt. Wenig überraschend bringen diese Panikmoves nichts ein und Perugia steigt ab. Ciao, Serie A, man wird sich nicht mehr wiedersehen. 2004-05 scheitert Perugia nämlich knapp am Wiederaufstieg. Im Playoff-Finale unterliegt man dem FC Turin. Die dürfen aber nicht aufsteigen, es gibt keine Lizenz. Auch Meister Genua darf nicht hoch, nachdem herausgefunden wird, dass es eine Bestechung durch einen Mitarbeiter Genuas gab. Profitiert Perugia? Nein, denen wird nämlich aus finanziellen Gründen die Lizenz verweigert. Allerdings nicht nur für die Serie A, auch für die Serie B. Zwangsabstieg als Tabellendritter. Die AC Perugia ist bankrott. Denn auch bei Unternehmer Luciano Gauci sieht es sehr schlecht aus.
Kleiner Transparenzhinweis, hier hatte ich vergessen, eine Textnachricht an meinen Sprecher Herrn Mosbach zu senden. Daher muss ich ihn jetzt selbst einsprechen. Kicker, Ausgabe 6, 2006. Im Zuge der Untersuchung des Bankrotts von Perugia, mittlerweile unter neuer Führung in der Serie C, verhaftete die Polizei unter der Woche die beiden Söhne des Ex-Präsidenten Luciano Gauci, Ricardo und Alessandro. Wegen Betruges, die Schulden belaufen sich auf 90 Millionen Euro, werden beide in diesen Tagen im Gefängnis verhört. Luciano Gauci entging der Verhaftung, weil er sich bereits vor Monaten nach Santo Domingo abgesetzt hatte.
Der Präsident flüchtet also in die Dominikanische Republik, in der er 2020 mit 82 Jahren verstirbt. Die AC Perugia wird aufgelöst. Mit Perugia Calcio entsteht ein Nachfolgeverein, der von 2005 bis 2010 in der Serie C spielt und dann auch bankrott geht. Nun entsteht die AC Perugia Calcio in Liga 4 und kann sich wieder etwas hocharbeiten. 2014 bis 2023 spielt der Verein fast durchgehend in der Serie B, nimmt sogar ein paar Mal an den Aufstiegsplayoffs teil. Seit 2023 steckt man allerdings in der Serie C fest, musste dieses Jahr auch etwas um den Klassenerhalt zittern. Aber immerhin, die Klasse wurde gehalten. Das war unsere heutige Folge. Ein kleiner Ausflug nach Italien, um die kuriose AC Perugia zu betrachten. Sportlich war der Verein für mich lange eine graue Maus, aber halt immer wieder mit komplett absurden Geschichten, die man nirgendwo anders geboten bekam. Gerade diese Gaddafi-Verpflichtungen und der Versuch, Birgit Prinz zu holen, die stachen natürlich hinaus. Bei der Recherche fand ich es aber auch spannend, was da teilweise an maximal unbekannten Spielern aus unbekannten Ligen aufschlugen, wenn Gauci mal wieder 2 Dutzend Neuzugänge unter Vertrag nahm. Oder wenn Nationalspieler aus Ländern verpflichtet wurden, die im europäischen Fußball nur selten zu finden waren. Und bis auf Hidetoshi Nakata und Christian Obodo waren fast alle diese Ideen komplette Flops. Am Ende zeigt sich dafür auch so ein bisschen, warum Mäzene einfach keine Fußballvereine besitzen sollten und warum wir in Deutschland 50+1 schützen müssen. Zwar sorgen diese Personen bei Außenstehenden unfreiwillig für Humor, die Fans betroffener Teams wie aktuell 1860 München, die müssen aber richtig viel Mist ertragen. Das war's aber nun. Ich gehe jetzt etwas feiern, denn die Folge erscheint pünktlich zu meinem Geburtstag. Euch wünsche ich einen erträglichen Sommer und dann sollten wir uns in 2 Wochen mit Folge 24 wieder hören. Bis dann. Ciao, ciao.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.